mussten alle sagen, cool, aber kämpfen musst du halt alleine.
Perspektivisch, und vielleicht werden niemals alle gebaut, reden wir für bis zu 80 Spaces in den nächsten 5-6 Jahren.
Wollen wir eine Perlenkette der Coworking Spaces im ländlichen Raum auf den Weg bringen?
Willkommen zu unserem Starthilfe-Podcast, diesmal zum Thema Coworking, also neue Formen der Zusammenarbeit. Die sind für viele Startups, aber genauso für freiberufliche Einzelkämpfer inzwischen eine gute Alternative zur Garage oder zum Homeoffice. Wir haben dazu Leute gesprochen, die sich in unterschiedlicher Art und Weise mit dem Thema Coworking beschäftigen. Einen gestandenen Cowork-Manager zum Beispiel und eine Gründerin aus unserem Bundesland, die auf dem Dorf einen modernen Arbeits- und Lebensraum für sich und andere schaffen will. Gerade auf das sogenannte Arbeiten 4.0 im ländlichen Raum wollen wir als Gründerportal in Mecklenburg-Vorpommern unser besonderes Augenmerk legen. Zu Wort kommt deshalb auch genau der Mann vom Schweriner Landwirtschaftsministerium, der in nächster Zeit eine ganze Perlenkette von Coworking Spaces zwischen Wismar und Penkun aufreihen möchte. Wir haben zum Beispiel das Cowork in der Unistadt Greifswald besucht, das demnächst umziehen und sich vergrößern wird. Doch hören wir erstmal, wie neues Arbeiten im ältesten deutschen Coworkspace, dem St. Oberholz in Berlin am Rosenthaler Platz, klingt, wie Volksgemurmel im Theater. Musik. 2005 wurde hier das erste Working Café gegründet. Heute erstreckt sich das St. Oberholz über das gesamte historische Aschinger Gebäude. Über dem Café im Erdgeschoss befinden sich in mehreren Stockwerken der Coworking Space sowie Team- und Konferenzräume. Die Gründer mieten sich die flexiblen Arbeitsplätze stunden- oder tageweise oder auch noch länger. Bekannte Start-ups wie der Musikanbieter Soundcloud und der Lieferdienst HelloFresh haben hier ihren Ursprung. Wo in den 20er Jahren Alfred Döblin und Georges Grosch Stammgäste waren, kann man heute Tages- und Stundentickets zum Arbeiten kaufen. In der uralten Kneipe entstand in einem Lokal mit freiem Internet und Kaffee-Flatrate ein regelrechter Brutkasten für Start-ups, aber auch eine zeitweilige Werkbank für digitale Nomaden im Zentrum der Metropole Berlin. Tobias Kremkau managt nicht nur das St. Oberholz Cowork am Rosenthaler Platz, er baut gerade auch einen ganz neuen Space in einer alten Postfiliale in Potsdam-Babelsberg auf, reist kreuz und quer durchs Land und berät andere, die von der Coworking-Idee beseelt sind. Gibt es denn eigentlich entscheidende Unterschiede zwischen Coworking-Spaces in Stadt und Land, wollte Gründer MV-Redakteur Ralf Schipke vom Coworker Tobias Kremkau wissen.
Es ist allgemein komplizierter. Im Detail muss es nicht anders sein, weil auch in Städten und innerhalb einer Stadt Coworking sehr unterschiedlich ausfällt. Zum einen ist Coworking immer von der Nachbarschaft geprägt, weil Menschen erstmal nicht weit zu einem Arbeitsplatz gehen würden. Das heißt, die Mikrolage hat Einfluss auf das Geschäftskonzept. Und dann hat das Haus nochmal Einfluss auf ein Geschäftskonzept. So sieht Coworking nicht an jedem Ort gleich aus. Was ich am ländlichen Raum schätze, ist, ich glaube, das Bedürfnis ist höher und auch die Wirkung. Coworking als gesellschaftliches Gut wird sich meines Erachtens im ländlichen Raum beweisen. Also ob wir Coworking hier im zentralen Berlin-Mitte machen oder nicht, ändert nichts. Machen wir Coworking im ländlichen Raum, kann das sehr viel verändern. Es ist wirtschaftlich möglich, sicherlich auch anders als in einer Großstadt, aber es ist wesentlich relevanter, dass es dort derartige Räume gibt. Und damit meine ich nicht, dass wir da Arbeitsplätze anbieten gegen Geld und Geld verdienen, sondern einfach, dieser Raum ist von Offenheit geprägt und bietet so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das wird das Leben von Menschen sehr verändern, mit neuen Ideen in Kontakt zu kommen. gewisse Sachen auch mal zu hinterfragen. Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Die Frage stellen sich auch in der Stadt noch nicht alle. Aber wenn ich sie mir auf dem Land stelle, wo ich vielleicht sogar pendle, wo ich eine Stunde reinfahre, verlorene Zeit, stressige Zeit, ja, und dann überlege ich mir, hey, ich fahre nach Berlin rein oder nach Rostock oder wo immer, um an einem Computer zu setzen, die heute tragbar sind, mit denen ich von überall aus arbeiten kann. Warum bin ich da nicht näher an meinen Kindern, näher bei den Eltern, die ich pflege, oder einfach näher an meinem Lieblingsort? Wenn wir so eine Gedankenwelle geben, wird das Leben der Menschen sehr verändern.
Ganz aktiv ihr eigenes Lebensumfeld verändert hat vor einiger Zeit Felicitas Gorbas. Sie ist von Köln nach Damerow gezogen. Damerow ist ein Dorf im Osten Mecklenburg-Vorpommerns, gelegen bei Pasewalk, fast an der Landesgrenze zu Brandenburg. Die ganze Region ist sehr ländlich geprägt, das Gegenteil von Metropolen wie Köln oder Berlin.
Gefällt mir unglaublich gut. Hätte ich zwar also extreme Lebensqualitätssteigerung. Ja. Nee, aber sonst, ich fühle mich hier total wohl. Wie gesagt, das hätte ich nie gedacht. Die Winter sind natürlich so ein bisschen schwierig, aber überlebt man auch. Ja, auf jeden Fall bin ich dann hierher, habe mich erstmal orientiert, habe diese Gespräche geführt, habe dann rausgefunden, also dass es in Ordnung ist, diesen Existenzgründungszuschuss zu beantragen, also dass die Chancen groß sind, den zu bekommen. Habe mich dann an meinen Businessplan gesetzt. Meine Eltern sind zweimal im Jahr da, weil die beide berufstätig noch in Düsseldorf sind. Die Räume nutzt keiner, die da sind. Und dieser große Garten irgendwie auch nicht. Und weil ich bin in der Küche oder in meinem Arbeitszimmer oder schlafe. Also so, das ist so. Ich brauche eigentlich nur drei Räume. Ich habe mir gedacht, lass uns doch, ich mache einfach irgendwas mit diesen Räumen. Und dann dachte ich, als ich aus dem Eventbereich komme, macht es natürlich Sinn zu sagen, ich gehe irgendwie in diesen ganzen Eventbereich hier oben. Habe dann mal geschaut, Umkreis von 10 Kilometer. Wie viele Scheunen und Event-Location und so gibt es hier? Es gibt schon einige, aber vom Stil her ganz anders als jetzt bei uns drüben. Und interessant war eigentlich zu wissen oder rauszuhören oder zu erfahren, dass die 2 Jahre im Voraus ausgebucht sind mit Hochzeiten. Mhm. Also die Nachfrage ist halt viel, viel höher als das Angebot hier. Ne? Und dann bin ich eigentlich so auf das Thema Digitalisierung im ländlichen Raum gestoßen. Thema Coworking und alles, was dazugehört, kenne ich natürlich aus der Stadt und zur Genüge. Und deswegen habe ich irgendwie gedacht, ja, ach so, kannst du ja jetzt eigentlich, weil du findest ja eigentlich auch keinen fürs Café, da machst du doch einen Coworking-Space aus.
Ihr im Sommer 2019 eröffneter Coworking Space und besagtes Café befinden sich in einem 100-Seelendorf und das gehört zum ehemaligen Rittergut Damerow. Nach langer Suche nach geeigneten Pächtern hat die Eventmanagerin sich entschlossen, selbst etwas aus dem alten Familienbesitz zu machen. Das Café ist an ein kleines Gutsmuseum angeschlossen. Es gibt einen Raum mit bis zu 10 Arbeitsplätzen, in dem es sich ungestört und entspannt arbeiten lässt. Der Blick auf den Dorfteich und die himmlische Ruhe runden das Ganze noch ab. Im Frühling und Sommer kann auch auf der Terrasse oder im Garten gearbeitet werden. In einem weiteren Kaffeeraum finden bis zu 30 Personen Platz. Es können alle Räumlichkeiten genutzt werden und Felicitas Gorbas vermietet die Räume auch für Meetings, Workshops oder Seminare.
Und das Schwierige war eigentlich tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt mit einem Antrag an diesen Vorpommern-Fonds. Und die Rückmeldung war immer, wenn ich jetzt Fragen hatte, so, ja, so ein Antrag, wie Sie jetzt eingereicht haben, sowas hatten wir ja noch nie. Also genau, und dann, aber dann habe ich mich natürlich gefreut zu wissen, okay, du bekommst dafür Gelder, du kannst das jetzt wirklich mal ins Leben rufen, aber es sind jetzt so viele Sachen, an denen ich, und das ist das Thema Einzelkämpfer, weil, wie gesagt, die sind jetzt zum Urlaub da und unterstützen mich jetzt, aber sonst mache ich es halt komplett alleine alles, ne? Und jetzt habe ich halt wirklich die Situation, ich sitze alleine an der Website, ich schreibe die Texte, ich versuche die Fotos zu machen. Mein Freund ist Fotograf, der macht immer mal, wenn er kommt, und dann die Fotos, aber es stimmt, dann wachsen dann genau diese Rosen oder blühen genau diese Rosen. Ist der Garten, ist der Rasen geschnitten? hast du das Bettchen von eBay Kleinanzeigen um als Motiv für Ferien. Also ne, das ist ja, du hast ja tausend Ideen irgendwie im Kopf, die du versucht hast dann irgendwie unterzubringen.
Aber sie haben halt keinen großen Marketingfonds, wo sie sagen können, ich suche mir da jetzt 5 Fotografen oder...
Nee.
Gar nicht. Sie machen im Prinzip alles.
Also ich habe jetzt über den Vorpommern-Form decke ich tatsächlich ab einmal das neue Erscheinungsbild. Also gerade neues Logo, Farbgebung, das ganze Erscheinungsbild, das wird jetzt einmal komplett überarbeitet. Und ich kann damit aber auch die Website-Programmierung abwickeln.
Spätestens beim Stichwort Digitalisierung kommt die Landespolitik ins Spiel und damit Lutz Scherling. Er ist im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern zuständig für Landwirtschaft und ländliche Räume. Parallel zu den unterschiedlichen Förderprogrammen für mehr Digitalisierung und zur Wirtschaftsförderung hat sich das Landwirtschaftsministerium in Schwerin auf seine Fahne geschrieben, dass ländliche Regionen doch den digitalen Wandel nutzen sollten, um ein eigenes Profil zu entwickeln. Mit ihren Vorteilen, gesunde Natur, mehr Platz, Freiräume und Ruhe, könnten sie zum Anziehungspunkt junger, kreativer Menschen werden, die in Coworking Spaces an Projekten arbeiten, getrennt oder auch gemeinsam.
Es sind kleine Dinge, die aber sozusagen das Leben auf dem Lande ein bisschen noch lebenswerter gestalten als es ist. Das ist sozusagen unser Ansatz. Und dann wiederum werden wir jetzt mit dem Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering aus Kaiserslautern. Das ist das führende Institut, was so digitale Lösungen für ländliche Räume entwickelt hat. Stichwort digitales Dorf oder Smart Country. Und mit denen haben wir jetzt einen Vertrag geschlossen. Die begleiten ein Amt, was ich selbst auf den Weg machen will, digitales Amt zu werden. Also jetzt nicht im Sinne von Amtsverwaltung, sondern im Sinne von ländliches Leben, die gesagt haben, okay, wir wollen diese Anwendung jetzt für unsere Menschen hier auch erlebbar machen und nutzbar machen. Und die sich also selbst auf den Weg machen, die werden über einen Wettbewerb ausgewählt. Die cleverste Idee wird dann ausgewählt und wird dann in den nächsten 2,5 Jahren bis Ende 2021 wissenschaftlich auch begleitet. Wichtig ist, dass es in den Ämtern, die das machen wollen, einen Menschen gibt, eine Frau, ein Mann, die sich wirklich um diese Dinge kümmert. Also wo alles zusammenläuft. Ohne die geht es nicht, weil es ja muss ja dann, wenn die Wissenschaftler sich dann wieder zurückziehen Ende 21, muss es ja weitergehen. Ja. Und deshalb ist das ganz wichtig. Und ich sag mal, gerade bei dieser App, also die Dorf-App,
Dorffunk-App,
die funktioniert einwandfrei, aber es muss immer einen geben, der die neuesten Meldungen einstellt.
Möglich, dass Gründerin und Eventmanagerin Felicitas Gobbers eines Tages ihre Geschäftsidee erweitert und sich in ihrer neuen Heimat als Dorffunkerin profiliert.
Die Felicitas kommt aus, ist eigentlich jemand, der aus dem Bereich von Eventmanagement und so weiter kommt. Und die kommt aus Köln und macht das Rittergut, was ihren Eltern gehört, also was die sozusagen restituiert bekommen haben, macht das dieses Rittergut fit für digitale Nutzung. Und natürlich muss das beworben werden und so weiter. Aber ich sage, das war das Erste, was ich gefragt habe, wie ist denn Internet? Und da habe ich gesagt, das ist perfekt, das ist besser als an manchen Ecken in Köln.
Okay.
Also es stimmt im Durchschnitt ja, aber im Einzelfall eben auch nicht.
Aber zunächst arbeitet sie an ihrem Plan Co-Workspace im Dorfmuseum. Und auch dafür könnte sie Hilfe und Unterstützung aus Schwerin bekommen. Denn in den kommenden Jahren, kündigt Lutz Scherling an,
Wollen wir eine Perlenkette der Co-Working Spaces im ländlichen Raum auf den Weg bringen. Weil wir gesagt haben, es ist zwar schön, wenn es Innovationszentren in den Städten gibt, das ist alles richtig und gut so, aber wir wollen eben auch die Chance nutzen oder bieten, dass wir ortstypische Gebäude fit machen. Das können Herrenhäuser sein, das müssen es aber nicht zwingen. Das kann auch die alte Dorfschule sein oder der ehemalige Dorfkonsum, aber jedenfalls ortstypisch, dass die Menschen kennen. Und die müssen natürlich auch entsprechend bekannt gemacht werden, dass es solche Leerstände gibt. Und dann wollen wir das über unsere Möglichkeiten im Landwirtschaftsministerium auch förderseitig unterstützen, dass Leute sagen, okay, ich verbringe sozusagen meinen Arbeitsalltag hier auf dem Lande und fliehe aus Berlin oder Hamburg oder so. Ja. Wichtig dabei ist, das haben wir jetzt schon rausgerichtet, man muss ungefähr in anderthalb bis zwei Stunden in dem nächsten größeren urbanen Zentrum sein.
Diese Voraussetzung würde das Space auf dem alten Rittergut mitbringen. Über die A11 wären die Start-up-Hotspots der Hauptstadt gut zu erreichen. Von Pasewalk fährt alle zwei Stunden sogar ein ICE nach Berlin. Aber bis die Berliner Gründerszene Vorpommern für sich entdeckt, bleibt noch einiges zu tun. Und nicht vergessen werden darf, die modernen Arbeitsmöglichkeiten mitten in der Natur sollten von Start-ups und Selbstständigen genauso wie von gestandenen Firmen in der Region genutzt werden. Felicitas Gobbers.
Dann habe ich das natürlich vorab gecheckt, kriege ich überhaupt Internet und so weiter. Ne? Mir irgendwie Gedanken gemacht. Es sah hier anders aus, als ich hier reingekommen bin. Mir gedacht, okay, was müsste ich hier eigentlich ändern? Aber immer mit dem Hintergrund, ich bin Existenzgründer, ich habe eigentlich kein Geld. Nee, ich habe kein Geld, nicht eigentlich, sondern ich habe kein Geld. Nutze die Dinge, die du hast und versuch daraus das Bestmögliche zu machen, ohne jetzt ins Risiko zu gehen. So, und dann habe ich halt das eine oder andere, was man braucht, Vorhänge, Teppich, Pflanzen, Flohmarktstühle oder wie auch immer, ne? Einfach so ein paar Sachen irgendwie noch besorgt, um das so ein bisschen lebenswerter zu machen. Habe dann diese Idee eigentlich mit dem Coworking Space vorgeschlagen oder beziehungsweise war das ja Inhalt in meinem Businessplan und daraufhin hieß es dann, ach, geh doch mal zum Dr. Vetter von der Förderentwicklungsgesellschaft, der beschäftigt sich mit dem Thema, bin ich zu ihm, habe ihm eine Kurzpräsentation gezeigt, er ist dann auch hierher und dann meinte er, okay, ja, das hat auf jeden Fall Potenzial und hat mir dann erklärt, wie ich wo welche Fördergelder beantragen kann und habe dann ein Konzept geschrieben für den Vorpommernfonds. Hab den eingereicht im November, genau, im Dezember Vergaberunde, im Januar Vergaberunde, im Ende März, glaube ich, dann einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn genehmigt bekommen, rückblickend ab Februar oder wie auch immer, Ende Februar. Und jetzt habe ich eigentlich jetzt so die letzten Unterlagen, die ich jetzt nochmal zurückschicken muss, damit ich auch wirklich dann einkaufen gehen kann.
Tobias Kremkau managt nicht nur ein etabliertes Coworkspace, er ist auch so etwas wie ein Vordenker in Sachen schöne neue Arbeitswelt. Nicht nur in den urbanen Hotspots, sondern gerade auch in ländlichen Gefilden, wie sie für unser Flächenland typisch sind.
Also Coworking muss nicht für jeden sein und es ist nicht die einzige Antwort auf das Problem. Manche Leute können super zu Hause arbeiten. Das ist ein Ort, wo ich mich konzentrieren kann, wo ich Freiheit habe. Ich kann bestimmen, wann ich arbeite. Ich kann dabei tragen, was ich will, die Musik hören, die ich möchte. Aber andere Leute können das nicht. Die werden eher den Abwasch oder die Schmutzwäsche machen. Oder sie werden sich gar nicht konzentrieren können. Mir ist es zu Hause zu still. Ich habe eine App, die spielt mir Kaffee-Hintergrundgeräusche vor. So sitze ich zu Hause mit Kopfhörern und dem Sound eines öffentlichen Cafés, um mich nicht isoliert zu fühlen. Weil das ist auch eine individuelle Wahrnehmung. Ja? Das heißt, das wäre ein Vorteil eines Coworking Space. Es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Und ich würde ja sagen, ein Coworking Space ist ein Geschäftsmodell, aber Coworking ist eine Kultur für Räume. Und sie meint, wie organisiere ich das Miteinander von Menschen? Und das muss nicht immer im Arbeitskontext erfolgen oder im klassischen, nicht über eine Tätigkeit aus. Das kann ja auch in Form von Events, die einen Fortbildungscharakter haben, Veranstaltungen, wo Leute sich gegenseitig was beibringen. Das ist Coworking-Kultur und sieht dann aus wie eine Fortbildung. Ja. Aber sie ist nach anderen Werten organisiert. Sie ist sehr auf Offenheit, auf Zugänglichkeit. Zugänglichkeit und Offenheit sind Sachen, die können sich im Raum herausbilden, ja, also der große offene Raum, der Arbeitsbereich ist gleich an der Tür, ich muss nicht durch fünf Türen gehen oder ich muss nicht durch irgendwelche Schranken oder so, aber auch im Preis. Also Zugänglichkeit meint auch, es muss bezahlbar sein, es sollte keine elitäre Form sein, die ausschließt, ja. Also vielleicht, sicher muss es ein bisschen Geld kosten. Ich finde, wirtschaftlich zu arbeiten ist auch kein Widerspruch. Und nur so erreiche ich auch, das ist ein anderer Wert im Coworking, Nachhaltigkeit. Das kann ich durchaus ökologisch betrachten, aber ich kann es auch sagen, ich schaffe hier nachhaltig Arbeitsplätze. Ich baue nachhaltig Infrastruktur auf, was natürlich auch ein Zeichen von Lebensqualität sein kann. Und für diese Verantwortung wäre mir Wirtschaftlichkeit auch weit über Profit wichtiger. Deshalb wirtschaftlich unvernünftig zu arbeiten. Und wie gesagt, wenn ich das im ländlichen Raum halte, ich es für wichtiger.
Kurzer Ortswechsel nach Greifswald. In der Hanse- und Unistadt gibt es bereits ein funktionierendes Cowork und den Schlüssel dafür hat Robert Singelton. Er managt das Cowork im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns, das bereits seit einigen Jahren nutzbar ist.
Das gibt es ja schon eine ganze Weile, das Cowork hier in Greifswald.
Ja. Genau, also seit ich sag mal Mitte der 2010er Jahre ist entstanden aus einem kleinen Projekt heraus, noch damals angesiedelt am Technologiezentrum Vorpommern und hat sich seitdem eigentlich ganz gut entwickelt. Wir haben die Fläche erweitern können von damals 80 Quadratmeter, jetzt sind wir bei knapp 300. Also haben ausbauen können und haben auch noch weitere große Pläne. Und ja, wir haben auch die sozusagen unsere Ausstattung so ein bisschen angepasst. Also am Anfang war es tatsächlich ein großer Raum, können wir uns auch vielleicht nochmal angucken, wo man quasi tatsächlich alle gemeinschaftlich drin sitzen hat. Und jetzt sind so ein paar Einzelbüros dazugekommen, weil da die Nachfrage einfach da ist, dass eben die Firmen, wenn sie denn länger da sind oder wenn das tatsächlich kleine Firmen sind, die sich hier einmieten, dann ist da schon der Bedarf da oder die Nachfrage da nach Einzelbüros. Und das wollen wir dann auch anbieten können.
Das heißt also, es kommen nicht nur Gründer und Startups hierher, sondern auch durchaus mal eine eingeführte Firma, die dann ein paar Leute mal rausschickt aus den üblichen Räumlichkeiten?
Na, das haben wir leider noch nicht. Also das ist was wir gerne noch als Kundenklientel oder als Kundenkreis uns noch erschließen wollen, dass man halt quasi so eine Abteilung hier anwirbt, die dann eben für eine besondere Projektaufgabe oder so dann mal herkommen. Nee, es sind tatsächlich Firmen, die auch schon länger hier bei uns Nutzer sind. Einen großen Monitor braucht zum Beispiel für so eine kleine Veranstaltung oder so, dann ist das, können wir das halt auch stellen. Beamer haben wir auch, Flipchart und so weiter. Für die kreativen Momente gibt's ja auch mal, haben wir auch öfter mal, dass da so kleine Workshops oder so hier stattfinden, auch abends gerne mal. Oder auch Netzwerkveranstaltungen von anderen Institutionen, also nicht nur von uns, sondern zum Beispiel auch Frauen im Digital, das ist ein Netzwerk der Frauen, die sich hier treffen, die eben aus der IT-Wirtschaft stammen oder auch die Deutsch-Polnische Gesellschaft nutzt hier in die Räumlichkeiten. IT-Lagune ist ein Verein, der sich um die IT in auch Vorpommern, Stralsund und Greifswald kümmert. Die machen hier auch immer hin und wieder Veranstaltungen, also ist schon so ein kleiner Hub.
Aber es gibt ja für die Zukunft große Pläne.
Ja. Also wir sind jetzt gerade dran. Gleich gegenüber sozusagen ist ein sehr interessantes Objekt, die alte Mensa. Im letzten Sommer leergezogen vom Studierendenwerk. Es wurde eine neue Mensa gebaut. Jetzt steht das Gebäude leer. Spannendes Objekt von 1974. Ich glaube 6000 Quadratmeter Nutzfläche, Bruttofläche. Und da haben wir die Idee, quasi unser Cowork rüberzuziehen in dieses Gebäude und auch dabei natürlich ein bisschen zu vergrößern und mit weiteren Möglichkeiten zu ergänzen. Also da soll dann auch so ein kleines Business Center rein, dass man halt da mit Firmen einziehen kann, die eben schon über die Cowork-Verhältnisse hinausgewachsen sind. Wir wollen Kommunikations- und Veranstaltungsbereich machen, der ein bisschen größer ist als das, was wir hier bieten können.
Hallo.
Hat Plätze, die man dann eben in Gemeinschaft nutzen kann. Da muss man da so ein bisschen natürlich auf die anderen Rücksicht nehmen, beim Telefonieren und so, ist klar. Wird aber auch gerne angenommen. Das ist quasi auch die Keimzelle des Cowork. Die Denkerzelle sozusagen, die man mal zurückziehen muss oder mal in Ruhe mal ein bisschen Kaffee schlürfen. In entspannter Haltung, da kann man das halt hier machen. Auch gleich nebenan unsere Kaffeeküche, unsere Teeküche. Hier sind dann mit allem, also mit Herd und Geschirrspüler und so weiter, ne? Also der Geschirr auch. Kühlschrank natürlich.
Und hier kochen die sich dann ihre 3-Gänge-Menüs.
Also 3 vielleicht nicht, aber es wird doch echt oft hier auch gekocht tatsächlich. Genau. Und dann schließen sich daran halt noch ein paar Büros, die dann halt komplett vermietet sind.
Noch einmal zurück nach Berlin und zu Profi-Coworker Kremkau. Wir wollen noch wissen, wie sein Coworking einmal begonnen hat.
Ich habe erstmal Coworking als Freelancer genutzt, ohne drüber nachzudenken. Ich fand es irgendwie cool, mit anderen Leuten in einem Raum zu sein. Also meine Mittagessen waren wesentlich interessanter, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die was ganz anderes gemacht haben als ich. Und richtig drüber nachzudenken, habe ich erst nach ein paar Jahren angefangen. Ich war im September 2014, ich war gerade Chefredakteur der Netzpiloten in Hamburg, habe von Berlin aus gearbeitet. Das war mein erster Urlaub. Nach anderthalb Jahren konnte ich endlich mir mal die Zeit nehmen, um Urlaub zu machen. Ich war erstmal nur als Freelancer bei Netzpiloten angestellt. Und an meinem ersten Urlaubstag wird meine Vertretung in Hamburg krank. Und die Redaktion war führungslos und wusste nicht, was sie tun sollte. Und ich habe quasi in dem Moment sehr hart gelernt, dass die Redaktion sehr von mir als Person abhängig ist. Und ich habe was anderes gelernt, das war genauso spannend. Ich habe mich gefragt, was würde ich in Berlin jetzt tun? Ich würde in einen Coworking Space gehen, weil mein Hotel hatte kein WLAN und das Café war geschlossen, das war in Brügge. Und in diesem Coworking Space saß ich dann vormittags 2 Stunden und habe die Arbeit organisiert. Ich habe nicht selber gearbeitet, ich habe nur aufgeteilt, was ist zu tun und habe die Aufgaben verteilt. Und nach 2 Stunden war ich fertig. Und ich habe dann die Leiterin des Coworking Space gefragt, wer arbeitet eigentlich in Brügge in einem Coworking Space? Weil es ist ein sehr kleiner, verschlafener Ort, es ist sehr touristisch. Und ich habe noch nie von Startups des Brügge gehört.
Dieses Brügge sehen und dann sterben, ja.
Dieses Brügge, ja. Und sie meinte, Geschäftsmänner im Familienurlaub. Mhm. Und während die Frau mit den Kindern in Ostende badet oder in Brügge einkaufen geht, organisieren die Geschäftsmänner den Arbeitsalltag weg, so wie ich das getan hatte. Und wenn sie dann wiederkommen, hat sich nichts angehäuft, es ist nichts schiefgegangen, sie haben nichts verpasst. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Und meine damalige Freundin und heutige Frau, die hat auch als Freelancer gearbeitet. Und neben der Erkenntnis, dass die Redaktion viel zu abhängig von mir ist, war die Frage, wie ortsunabhängig können wir eigentlich arbeiten mit all diesen Tools. Das ging ja auf einmal aus Brügge. Persönlich haben wir erkannt, es ist nicht Urlaub, was wir machen wollen, wir wollen reisen. Wir sind schon, wer wir sind, was wir arbeiten. Und das heißt nicht, dass wir nur arbeiten müssen, aber das heißt, wir arbeiten auch gerne. Wir haben kein Problem, auch vom Urlaub mal 2 Stunden zu arbeiten. Ich habe dann ein Dreivierteljahr lang die Redaktion umgebaut, die Prozesse, um mich unnütz zu machen. Ich wollte mich quasi als Person aus der Verantwortung streichen. Die Redaktion sollte ohne mich funktionieren können. Damit wollte ich mich meine Position nicht abschaffen, sondern ich wollte mir Zeit geben, anderes zu machen, Wichtigeres, Entwicklung, mir dafür Zeit zu nehmen. Und ich bin im Sommer 2015 mit meiner Freundin durch Europa gereist. 2 Monate. Wir haben jeden Tag in einem anderen Coworking Space gearbeitet. Die Frage war, wie ortsunabhängig können wir arbeiten? Und meinen Chefs in Hamburg habe ich nichts davon erzählt. Und sie haben es auch 7 Wochen lang nicht bemerkt, dass ich nicht in Berlin bin, weil die Leistung hat gestimmt.
Auch Felicitas Gobbers, die Gründerin aus Damerow, hatte wegen der Suche nach einem passenden Lebensmodell samt geeignetem Erwerbsleben und einer sinnvollen Beschäftigung den ersten Impuls, sich mit dem Thema Zusammenarbeit in ländlichen Gefilden etwas tiefgründiger zu beschäftigen.
Gut, und dann musste ich mich ja natürlich hier beim Arbeitsamt melden. Sagen, okay, ich bin jetzt hier hingekommen, ich bin joblos. Da war aber eigentlich schon der Gedanke, ich mache mich hier selbstständig, weil die auch beim Arbeitsamt gesagt haben, okay, in diesem Umkreis, der für sie zuständig ist, so, sorry, mit ihrer Qualifikation ist hier nichts. Ne? Hier gibt es gar nichts für sie. Ich sehr gut dann.
Die sind von Hause aus Marketing und Event.
Genau, ich habe Kommunikationswirtschaft studiert und Medienökonomie. Oder Medienwirtschaft, genau. Ja. Und bin Diplom-Medienökonomin. Ja. Und war immer in dem Bereich Medien. Klar, da fällt ja dann Marketing mit runter. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann für mich gesagt, gehe ich in den Bereich Fernsehen, Radio, klassische Werbung. Und, dann bin ich irgendwie in den Eventmanagement-Bereich gerutscht. Mhm. Und macht mir extrem viel Spaß. Also auch wenn es ein harter Job ist. Ne? Also gerade wenn ich so an meine Zeit von Eventagenturen zurückdenke, die Arbeit da mit Wochenendarbeit, Nachtarbeit, klar, immer projektbedingt, aber wo man halt auch gesagt hat, okay, Freizeit ist gleich null. Dass ich hier mehr arbeite als in meinem Job, war mir jetzt nicht so bewusst. Aber also klar irgendwie schon, aber nicht sowas. Aber es ist eine andere Arbeitsart zu arbeiten. Mhm. Ich teile mich ja hier komplett auf und bin so ein Nachtmensch. Wenn ich tagsüber Sachen hier auf der Gussanlage mache oder ja, Termine wahrnehme, dann fängt bei mir eigentlich die Computerarbeit um 21 Uhr an, die geht bis 3. So, und dann stehe ich wieder um 7 oder 8 auf und dann geht's weiter. Aber es macht mir nichts aus, ne? Es macht mir auch nichts aus. Ich hätte auch nie gedacht, dass es mir so wenig ausmacht, zu sagen, also mir fehlen meine Freunde extrem, aber jetzt habe ich natürlich die Chance zu sagen, hey, Mädels, kommt mit euren, packt eure Kinder ein oder Männer, kommt doch hier hoch, weil ich habe hier Platz. Wir können hier eine Woche intensiv verbringen, als wenn man tatsächlich in der gleichen Stadt wohnt und man immer absagen muss, weil man wieder länger im Büro sitzt oder keine Zeit hat oder gestresst ist oder keine Ahnung, was machen muss. Ne? Deswegen, also so, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Landmensch werden könnte. Ja, ja, wirklich. Also ich habe jetzt meine eigenen Tomaten zu gehen. Also ich baue hier jetzt irgendwie Sachen an und ich bin ja jetzt auch aus dem Alter raus, wo ich sage, oh, ich muss jetzt jeden Tag in die Kneipe nebenan gehen und ein Bierchen trinken. Ne? Ich brauche immer mal zwischendurch die Stadt, definitiv. Freue ich mich in Leipzig zu sein, weil Leipzig einfach eine tolle Stadt ist.
Und irgendwann nahm ihre Ausgangsidee immer schärfere Konturen an.
Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich erweitere diesen ganzen Coworking-Bereich und gehe halt wirklich in diesen Bereich Team-Retreat, ne? Zu sagen, kommt hier hin, ihr könnt hier arbeiten, wir haben super Internet, könnt Meetings machen oder ich unterhalten oder wie auch immer. Und genauso gibt es aber die Möglichkeit, auch vielleicht auf der Wiese im Garten mit dem Flipchart zu sitzen und da zu arbeiten, barfuß. Wo macht man das denn? Aber auch dann, gerade die Firmen hier aus der Region, nehmt doch mal eure Mitarbeiter, geht doch mal raus aus den Leuchtstoffröhrenräumen und kommt doch mal in die Natur und macht doch mal, werdet doch mal wieder kreativ und lasst doch mal eure Gedanken wieder irgendwie schweifen. Und das kennt man ja selber, ne? Also ich habe das immer gehabt, wenn ich jeden Tag ins Büro immer der gleichen Kollegin ins Gesicht gucken, den gleichen Monitor angucken. Wenn man dann mal sagt, ich gehe mal eine Stunde um den Block, dann war man nochmal ganz anders, also hat man nochmal ganz andere Gedanken gefasst. Deswegen glaube ich auch an dieses Konzept oder weiß auch, dass es halt einfach, dass es funktioniert gerade oder dass Firmen flexibler sein müssten mit ihren Mitarbeitern zu sagen, hey, ich mache heute Homeoffice, ist ja schon so ein bisschen etabliert, aber noch nicht wirklich. Aber ja, ich gehe jetzt in den Coworking Space, um zu arbeiten, andere Menschen zu treffen, vielleicht auch dadurch, wenn man Freelancer ist, nochmal diese Möglichkeit zu haben, hey, wir können zusammen an einem Projekt sitzen, finde ich super interessant, ne?
Tobias Kremkau spürte zeitig, ja rechtzeitig, die große Energie, die in dem Thema steckt, für das er sich weit über das Sandoberholz hinaus stark macht. Beim Rundgang durch die unterschiedlichsten Cowork-Räume am Rosenthaler Platz rückt er hier einen Stuhl zurecht und räumt da vergessene Gläser und Tassen in die Spülmaschine. Wenn er dann von seinen zahlreichen Projekten Land auf, Land ab und von der Zukunft der Arbeit erzählt, gerät er geradezu ins Schwärmen.
Diese Reise habe ich halt fast schon so nebenbei und aus einem Interesse. Ich habe diese ganzen Coworking Space Manager interviewt und die Gründer und ab und zu mal die Member und war mit denen Mittagessen, war mit denen feiern abends. Und Menschen, die in einem Coworking Space arbeiten, sind wesentlich in ihrer Persönlichkeit selbstbestimmter. Sie wissen, warum sie das tun. Jetzt waren vor 3 Jahren auch wirklich nur die Freelancer und die Startups da. Aber es war so süchtig machend, mit solchen Menschen zu reden, die so eine Einstellung haben. Die wissen, warum sie etwas tun. Für die Arbeit nicht Lohnerwerb ist, sondern Persönlichkeitsentwicklung und Leben einfach. Und ich habe es bei Netzpiloten geliebt und das waren super Kollegen, aber es war ein anderes Mindset. Es waren immer noch auf die Festangestellte. Und ich habe dann gekündigt und habe Ansgar Oberholz einen Brief geschrieben und meinte, ich möchte jetzt nur noch im Coworking arbeiten. Und habe erklärt, was ich diesen Sommer getan habe und was ich glaube, was passiert demnächst. Weil man muss ja verstehen, es gab dieses Momentum, wo ich vielleicht die einzige Person war, die 7, 8 europäische Coworking-Märkte innerhalb eines kurzen Zeitraums bereist hat. Ich habe gesehen, überall brodelt es. Diese Szene war dabei, den nächsten Schritt zu gehen. Die war davor, in den Mainstream zu gehen und die Arbeitswelt zu verändern. Aber keiner hat es für die anderen betrachtet. Jeder hat immer nur für sich gesehen, irgendwie geht es gut, irgendwie ist es anders. Und ich habe gesehen, es passiert überall. und ahnte, ich muss jetzt in diese Szene gehen. Ich glaube, jetzt bricht die Welle los, die man dann reiten muss. Ja.
Gibt es irgendwie eine kritische Größe von Stadt oder Kommune für einen Coworkspace? Oder kann man das auch in einer 80-Seelen-Gemeinde machen?
Also der kleinste Ort, der eine Coworking-Option anbietet, die aber nicht wirtschaftlich läuft, sondern als kommunale Dienstleistung, hat 5.000 Einwohner. Mhm. Es gibt bei 5.000 Einwohnern eine Nachfrage nach Coworking. Also wir haben so eine Matrix, womit wir Standortanalysen machen, da sind 17 Faktoren drauf. Wenn viele Faktoren da sind, dann scheint eine kritische Größe vielleicht bei 30.000 bis 40.000 Einwohnern zu liegen. Also mit der Größe kann man arbeiten, wenn andere Punkte stimmen.
Also wäre so ein Oberzentrum wie Neubrandenburg oder eine Kreisstadt wie Neubrandenburg mit, ich glaube jetzt so ein bisschen über 60.000 Einwohnern, eigentlich genau?
Absolut, passend. Ja. Also wir sehen gerade in Frankfurt-Oder mit 60.000 Einwohnern und oder 58.000 und nochmal 18.000 in Słubice auf der polnischen Oder-Seite, das ist halt dieser Doppelstadt. Enorme Nachfrage. Also die Schätzung ist, wir vermuten, da gibt es keinen Coworking Space, wir vermuten, dass der Coworking-Markt ungefähr 7.000 Quadratmeter groß ist. Wir bauen jetzt 700 Quadratmeter, das heißt, da ist noch viel Potenzial auch. Wie gesagt, ich muss alle Faktoren durchgehen. Es gibt so Must-Haves und da ist eine Größe auch entscheidend und dann gibt es harte Faktoren, die wichtig sind und es gibt noch ein paar weiche Faktoren.
Gibt es irgendwie Fehler, die ihr schon analysiert habt, die man vermeiden könnte oder die man nicht machen sollte, wenn man sowas angehen möchte?
Man muss vom Menschen, der am Ende den Raum nutzt, denken. Daher. Ja. Das erleben wir immer öfters in Bauberatungen. Wir sind quasi die Neuen am Tisch. Wir sind die, die am Ende betreiben und da sein werden. Und am Anfang fremden die Innenarchitekten und die Inneneinrichter und die Architekten mit uns. Manche Architekten wirkt, als ob die sich Denkmäler setzen wollen, unabhängig davon, wer da am Ende mal drin sein muss. Und Innenarchitekten wollen sich ausleben, aber denken nicht mit, wie das am Ende wirkt, wenn ich mich da eigentlich konzentrieren möchte. Das heißt, ich würde vom Ende her denken. Ja. Wie ist das Nutzungserlebnis? Also dann muss man solche, wie heißt das, User Journeys machen. Man sollte sich vorstellen, wie ist es, wenn die Person durch die Tür geht? Was will sie dann haben? Was erlebt sie? Was sieht sie? Wie sieht sie es? Wie sind die Sichtachsen in einem Raum? Ja? Wo geht sie hin? Wofür? Ich würde kommunikative Bereiche schaffen, wenig Räume, also nicht den Kopierraum bauen, das ist sinnlos. Und ich würde zentrale Flächen schaffen. Ja. Im Idealfall ist in der Mitte die Küche sozusagen. Ja. Und es sollten offene Flächen sein. Es muss wirklich dieser Mix sein aus Offenheit und Bereichen, wo ich sicherlich mehr mit Geld verdiene. Aber ich brauche auch das andere.
Ist eigentlich eine Hochschule oder irgendwie so eine Bildungseinrichtung, eine wissenschaftliche Einrichtung eine zwingende Voraussetzung oder das kann gut sein. Oder ist es vielleicht sogar schlecht?
Jein, aufs direkte Geschäftsmodell hat das nicht unbedingt so viel Einfluss. Aber eine Hochschuleinrichtung kann gewisse Effekte auf andere Faktoren, die wir untersuchen haben, zum Beispiel auf Subkultur. Vielleicht gibt es dadurch Studentenclubs, was natürlich mit Lebensqualität zu tun hat.
Nicht in der
Hand. Das weiß ich sogar. Aber eine Hochschule führt auch dazu, dass junge Leute von woanders herkommen und mit anderen Bedingungen bleiben die vielleicht auch und gründen dort. Das passiert gerade in Eberswalde, sehr schön. Ja. Eberswalde hat auch nur vielleicht Spuren von Subkultur, hat aber eine hohe Lebensqualität und junge Leute bleiben nach dem Studium vor Ort. Und das kann auch eine interessante Nutzergruppe per se werden. Oder es ist eine Hochschule, die sehr viel in Gründungen packt. Das haben wir jetzt in Frankfurt-Oder, dass wir eigentlich fast schon unabsichtlich eine Fortsetzung des Viadrina Gründungszentrums sind, weil wenn die Startups der Studierenden da rausgehen, finden sie keinen Raum und kein Internet in Frankfurt-Oder. Wir gehen natürlich nach Berlin, aber hier ist gerade auch nichts frei. Das heißt, ein Angebot, ihn da zu machen, hält sie auch in der Stadt perspektivisch. Das heißt, das kann positive Effekte haben. Das ist ein Punkt, den wir untersuchen. Gibt es einen Hochschulstandort? Wie wirkt der? der muss ja nicht gut wirken. Also ich habe neulich Oranienburg besucht, dass da die Landespolizeischule ist von Brandenburg, hat null Effekt.
Schließlich kommt der Experte zu der Frage, wie und wo werden wir morgen arbeiten? Und das führt ihn zurück zum Thema Digitalisierung.
Es gibt eigentlich keinen Grund, nach Frankfurt-Oder zu gehen, weil nichts ist einladend. Ja. Das heißt, man muss selber sehr viel investieren, muss selber die Internetleitung da ausbauen, weil was da war, waren 6 Mbit im Boden. Ja. Und das ist aber ein Killerkriterium, schnelles Internet und Raum zu haben. Ja. Der Rest ist fast schon zweitrangig. Also wenn man sich mit Gründern im ländlichen Raum unterhält, die interessiert Wirtschaftsförderung, Förderprogramme fast gar nicht. Kennen die gar nicht. Können die sich mit nicht auskennen, haben die auch keinen Nerv für. Aber wenn es einen Raum gibt und schnelles Internet, dann wissen sie, das ist die Grundlage. Der Rest kommt schon oder man entwickelt ihn mit der Zeit. Ja. Aber wenn sich jetzt das Wirtschaftsministerium des Landes hinstellt und auf die Schulter klopft, wie teure Förderprogramme sind, ja, aber das nützt nichts, wenn kein Internet vor Ort ist. Dann bleiben die doch auch nicht. So toll das auch designt ist, das Förderprogramm. Ja. Das heißt, die Infrastruktur muss da sein. So gesehen kann ich sagen, es ist eigentlich der Vermieter ist die wichtigste Person, was Umbauarbeiten angeht. Und den Rest muss man gucken, wie es persönlich ist. Also ich habe nicht Lust, mich mit jedem auseinandersetzen zu müssen. Wenn es nicht passt, mache ich es halt vielleicht ohne lieber.
Dann wirst du am Ende doch allein gelassen. Alle sagen cool, aber kämpfen musst du halt alleine. Ne? Also allein dieses Straßenschild, Beantragung in Neustrelitz. Das ist einfach, ja, ich keine Worte für. Die sagen, unten an der B109, ne, es gibt den Ort Damrod, der wird nicht aus. Ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht auch so ging, der wird ja nicht ausgeschildert.
Na, ich hatte mein Navi an.
Genau, so. Aber es gibt keinen, auf dem Straßenschild gibt es nicht den Begriff Damrod. Und auch auf dem, es gibt ein paar Autonavis, da steht Damrow auch nicht drauf.
Dann ich gesagt, Damrow mehrfach in Mecklenburg.
Ja, genau, ne? Genau. Und da habe ich immer gesagt, Damrow hat irgendwie keine Daseinsberechtigung. Es kann doch nicht sein, dass noch nicht mal auf der Abzweigung an der B109 der Ort nicht ausgestellt ist. Da sagt Neustrelitz, sie sind doch abgefahren und mir gesagt, wir haben ja ein Ortseingangsschild hier oben. Ja, dann weiß trotzdem keiner, der auf der Bundesstraße fährt, dass hier Damrow ist, ne? Ja, also das, es gibt irgendwie gefühlt 1000 Geschichten und Hürden und Herausforderungen, denen man so ausgesetzt wird. Ne?
Ja, aber sagt, zum Beispiel für so ein konkretes Problem, da wäre es jetzt eben spannend, wenn da auch Gründer sich zusammentun würden. Der eine hat das vielleicht irgendwo schon probiert mit so einem Straßenschild, das betrifft ja jeden irgendwie, egal ob er ein Restaurant hat,
ja,
ob
ja, genau.
Ein
Hotel
hat,
ja, ja.
Ob er eine Fahrradvermietung hat oder sonst irgendwas. Ne?
Ja.
Irgendwo auf dem Dorf, was nicht direkt an der Fernverkehrsstraße liegt. Davon gibt es ja jede Menge Existenzgründer hier im Land. Und wenn die zum Beispiel zu so einem Thema dann sich zusammentun würden.
Und schließlich liegen die analoge und die digitale Welt so weit nicht auseinander, musste die Gründerin aus Damrow erfahren. Mit dem Amt um die Ecke streitet Felicitas Gorbas um das Ortsschild, mit dem Internetgiganten Google um den korrekten Straßennamen auf der Karte, in die sie ihre Firma eintragen möchte.
Und am Wochenende versuche ich den Menschen, die halt hier hinkommen, und gerade interessant wird es ja dann, wenn die Berliner hier ihre Fahrradtouren machen oder so stehen bleiben und die natürlich Coworking alle kennen, denen das dann auch immer wieder zu erklären und oder beziehungsweise halt da zu sein und in diese Gespräche zu kommen und auch zu fragen, warum seid ihr jetzt hier? Habt ihr es bei Google habe ich natürlich auch alles eingetragen. Bei Google hat es zum Beispiel ein halbes Jahr gedauert, dass endlich mal die Dorfstraße Schuhstraße heißt und nicht mehr Dorfstraße, die aber eigentlich schon seit 5 Jahren, glaube ich, Schuhstraße heißt. Ne? Also das sind ja auch so Sachen. Ich habe Google penetriert, ein halbes Jahr, glaube ich, jede Woche, immer wieder gesagt, hier auf der Karte ist ein Fehler. Das heißt nicht Dorfstraße, sondern Schuhstraße. Und wenn ihr das hier mal nicht ändert, dann fahren meine Feriengäste nach wie vor nämlich in die Müritz sind es da im Ruhr und nicht hierhin so ungefähr. Ne? Also es hat mich, jetzt haben sie es nach einem halben Jahr haben sie es endlich umgestellt. Aber im Zuge dessen habe ich natürlich dann auch nochmal hier gesagt, was ist hier, Kaffee, Coworking, Ferienhaus und so weiter. Ne? Dadurch sind auch schon mal Leute hier hingekommen, weil die halt auf der Durchreise irgendwie hier waren und geguckt haben, okay, gibt es hier irgendwo in der Nähe ein Café? Das bringt ja auch was mit Google natürlich. Aber ja, am Ende ist alles Arbeit, dauert alles Zeit. Internet-Einrichtungen, Druckereinrichtungen. Ja, da hat leider der Tag nur 24 Stunden. Ne?
Erinnern wir uns zum Abschluss noch einmal an das, was Lutz Scherling, der Mann vom Ministerium zur Digitalisierung auf dem flachen Lande, gesagt hat.
Die Dorf-App.
Ja? Dorffunk.
Dorffunk-App, die funktioniert einwandfrei, aber es muss immer einen geben, der die neuesten Meldungen einstellt. Und der auch mit den verschiedenen Vereinen, mit der Feuerwehr, mit dem Karnevalverein oder so, der die ganzen Dinge auch abstimmt. Also wenn es da nicht einen Dorfzeitungsredakteur gibt, auch einen digitalen Dorfzeitungsredakteur, dann funktioniert es nicht. Und deshalb sind diese Lösungen zwar alle, also technisch ist es kein Problem, aber es braucht immer auch Menschen, die es umsetzen.
Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV. Wir wollten euch verschiedene Sichten aufs Thema Coworking vorstellen und sprachen dazu mit Felicitas Gobbers, Gründerin eines Coworkspace aus Damerow bei Pasewalk, mit Tobias Kremkau, der das älteste deutsche Coworkspace managt, und vielen anderen Starthilfe beim Gründen solcher neuen Formen der Zusammenarbeit gibt. Außerdem interviewte Annika Kien für uns Lutz Scherling, dessen Schweriner Ministerium am liebsten eine ganze Perlenkette von Coworkspaces zwischen Zarrentin und Anklam aufspannen möchte. Und wir sprachen auch mit Praktiker Robert Singelton, der in Greifswald im Cowork arbeitet und in der altehrwürdigen Uni und Hansestadt noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sieht, was die neuen Formen der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung betrifft. Starthilfe wird unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Interviews mit Felicitas Gobbers, Tobias Kremkau und Robert Singelton führte Ralf Schipke. Als Sprecherin zu hören ist Steffi Schwabauer. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kalweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de, aber auch bei anderen bekannten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zu Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gern über die sozialen Medien oder auch als Kommentar zu dieser Folge.